Das nächste Thema, Evangelium wirkt. Und zwar wirkt es in dir, aber auch durch dich. Evangelium wirkt. Jesus Christus, der kam genau deswegen in diese Welt, damit das Evangelium wirkt, damit Menschen gerettet werden, weil er sie liebt. Er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, hat er selber gesagt. Und in 1. Korinther 15, Vers 3, dort steht, er kam gemäß den Schriften, um für Sünden zu sterben, begraben zu werden, aus dem Tod aufzuerstehen. In Matthäus 9, Vers 13 steht, er kam Sünder zur Buße zu rufen. Matthäus 18, 11 steht, er kam, um das Verlorene zu retten. Matthäus 20, 28 steht, er kam, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist das Evangelium. Also Jesus kam nicht damals in die Welt, weil er sich das Heilige Land einfach mal anschauen wollte. Sightseeing. Nein, er hatte einen Auftrag, eine Mission. Er kam, um Menschen zu retten. Und welche Voraussetzung brauchen die Menschen, braucht der Mensch, um gerettet zu werden? Einfach nur den Glauben. Johannes 5, 24, dort steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ja, wenn man Wort hört und glaubt. Und die Bibel macht klar, dass die Menschen eigentlich schon voll aufs Evangelium vorbereitet sind. Eigentlich hat Gott sie schon darauf vorbereitet, auf das Evangelium. Ich meine, guck dir doch mal Römer an. Römer 1, Vers 19, dort schreibt Paulus, Gott hat jedem Menschen durch die Schöpfung sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit offenbart. Er kann sich nicht auf Unwissenheit berufen. Also es ist vor unser aller Augen. Jeder Mensch, der die Natur betrachtet, der merkt, der muss eigentlich zu der Erkenntnis kommen, dass das hat ein Gott gemacht. Also ich kann jetzt nicht in der Schöpfung erkennen, dass Jesus Christus geboren wurde und für mich am Kreuz gestorben ist. Nein, das kann ich nicht erkennen. Aber das ist einfach so genial, die Schöpfung. Das muss ein Gott gemacht haben. In Römer 2, Vers 15, da können wir nachlesen, dass der Mensch von Gott das Gewissen bekommen hat. Zur Unterscheidung von Gut und Böse. Ja, wir machen einen Unterschied, ob etwas gut oder böse ist. Wir haben ein Gewissen. Allein das weist auf Gott hin. In Hebräer 2, Vers 15 steht, dass der Mensch Todesfurcht hat. Er macht sich Gedanken, was ist dann? Und in Prediger 3, Vers 11 steht, der Mensch hat von Gott die Ewigkeit in sein Herz gelegt bekommen. Ganz ehrlich, der Gedanke des Atheismus, der ist neu. Der ist sowas von neu. Denn egal, wo die europäischen Entdecker und Forscher in den letzten Jahrhunderten hingekommen sind, in welchen Erdteil sie auch für die Europäer entdeckt hatten, da, wo sie auf Menschen trafen, trafen sie immer auf Menschen, die Religion hatten. Sie trafen immer auf Menschen, die sich fragten, da muss doch mehr sein. Das kann doch nicht alles sein, was hier auf dieser Welt ist. Da muss doch nach dem Tod noch was sein. Also wenn Atheismus die natürlichste Denkweise des Menschen wäre, ziemlich komisch, dass eigentlich 100% der Menschen anders dachten. Erst in der Neuzeit gibt es sowas wie Atheismus. Und ganz ehrlich, das ist auch ein Glaube. Und zwar so ein Glaube, so stark. Auf jeden Fall können wir anknüpfen, wenn wir über das Evangelium reden, wir können anknüpfen an dem, was Gott in die Menschen schon hineingelegt hat. Das ist da, auch wenn sie das verschüttet haben, nicht wissen wollen, nicht wahrhaben wollen. Es ist da. Und deswegen wirkt Evangelium. Das kann man auch in der Apostelgeschichte sehen, wie Gemeinde entstanden ist. Wir lesen zum Beispiel, wenn wir uns Apostelgeschichte 16, 17 angucken, wir können die uns nur in Teilen angucken, das wird sonst zu viel. Aber wie da Gemeinde entstanden ist, da sind Paulus und Silas, die sind unterwegs gewesen in Kleinasien. Und sie haben dort die Gemeinden besuchen wollen, die bei der ersten Missionsreise in Kleinasien schon gegründet wurden. Sie wollten sie besuchen und stärken. Das war ihr Ziel. Und gleichzeitig noch das Evangelium noch den Menschen verkünden, die es noch nicht gehört haben. Und dann mit einmal, dann kommt der Geist, der Heilige Geist, und er ließ es ihnen nicht zu. Er stoppte sie. Er sagte, nein, hier geht ihr nicht lang. Ist nicht verrückt? Sie wollen nach Asia. Das hat nichts mit dem Asien zu tun, was wir heute Asien nennen. Das war eine kleine Provinz in der heutigen Türkei. Und dann wollen sie nach Bithynien. Und auch da sagt der Heilige Geist, nein, hier geht ihr auch nicht hin. Das war auch eine Provinz in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und dann erscheint dem Paulus mit einmal dieser mazedonische Mann, der ihn dann sagt, im Traum, in dieser Vision, komm herüber und hilf uns. Und er erkennt ihn halt als Mazedonier, weil er so gekleidet ist wie ein Mazedonier. Und Paulus und seine Begleiter, die haben darüber gebetet, die haben sich darüber unterhalten und die Erkenntnis gewonnen, das muss von Gott sein. Er will, dass wir nach Griechenland gehen, nach Mazedonien, nach Europa. Er will, dass wir dorthin gehen, nicht in Kleinasien bleiben. Und da gehen sie hin. Als erstes kommen sie nach Philippi, einer Kolonie der Römer, mitten dort in Mazedonien. Das heißt, es war keine griechische Stadt, keine mazedonische Stadt, es war eine römische Stadt. Da lebten nach Jahrzehnten des Wehrdienstes überlebende Soldaten der Römer. Die bekamen dann vom Kaiser ein Haus zugewiesen, vielleicht auch ein kleines Grundstück, und sie hatten Sonderrechte. Sie hatten das römische Bürgerrecht, nicht so wie die anderen, sie hatten ein besseres Bürgerrecht. Und vielleicht noch ein paar andere, aber auf jeden Fall hatte diese Stadt das römische Bürgerrecht. Und Paulus kam dahin und dachte sich, ja, super Stadt, ich will das Evangelium verkündigen. In Europa, zum ersten Mal, ich bin jetzt hier, weil Gott mich hier haben will. Und er hat eine Strategie. Er hat eine Strategie, wie er das Evangelium weitergibt. Er geht immer zuerst wohin? Wisst ihr es? In die Synagoge. Er geht in die Synagoge und verkündigt dort Gottes Wort und dass Jesus wirklich der Messias ist. Und er beweist es den dort anwesenden Juden anhand des Alten Testaments, anhand der Schriften. Und genau das will er in Philippi auch tun. Und er sucht und sucht und findet keine Synagoge. Und dann sucht er weiter. Also eine Synagoge, wenn ich es richtig im Kopf habe, brauchte damals 10 Juden, männliche Juden, um eine Synagoge aufmachen zu können. Und die gab es da scheinbar nicht. Und dann denkt er sich, ja, vielleicht sind ja doch noch irgendwo welche, die an den Gott Israels glauben. Und wenn es halt zu wenige sind, vielleicht treffen die sich ja am Fluss. Und er geht hin. Und er findet da ein paar Frauen, die sich dort treffen, um zu beten. Und denen verkündigt er das Evangelium. Paulus lässt sich von Gott leiten. Erst durch den Heiligen Geist. Nein, du gehst nicht nach Asia. Nein, du gehst nicht nach Bithynien. Komm herüber nach Mazedonien. Geh nach Philippi. Da geht er hin. Gott, meine Methode, die kennst du schon, ne? Da, wo Synagogen sind, da kann ich das Wort Gottes verkündigen. Hier ist jetzt keine. Aber er hört nicht auf. Er sucht sich einen neuen Weg. Er geht an den Fluss und dort verkündet er den Frauen. Und eine Frau kommt zum Glauben. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber wenn du dir die Zusammenhänge anguckst, dann müsste man eigentlich anfangen zu lachen. Da ist Humor drin. Paulus wurde berufen von Gott, nach Mazedonien zu gehen, um dort Menschen das Evangelium zu bringen. Komm herüber und hilf uns. Und wer kommt zum Glauben? Lydia. Eine Purpurkrämerin steht dort. Also heute würde man sagen, sie war die Besitzerin einer Edelboutique. Also sie hat wirklich etwas sehr Edles verkauft. Stoffe in einer gewissen Farbe, im Purpur. Auch, vielleicht auch die Farbe selber. Auf jeden Fall war diese Farbe sehr, 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 sehr teuer. Also Stoffe, die in dieser Farbe gefärbt waren, das war nichts Billiges. Die wurden hergestellt, glaube ich, aus einer bestimmten Schnecke. Und die war sehr klein, diese Schnecke. Und man brauchte zigtausende von diesen Schnecken, um nur ein Kleidungsstück färben zu können. Und könnt ihr euch vorstellen, wie teuer diese Farbe war? Also chemische Farben, so wie heute, die von Bayer, Höchst und BASF hergestellt werden, die gab es damals noch nicht. Auf jeden Fall, sie war eine Geschäftsfrau, aber das Wichtige war, sie kam aus Thyatira. Wisst ihr, wo Thyatira liegt? In Kleinasien, da wo Paulus gerade war. Also Paulus musste aus Kleinasien weg, um eine Frau aus Kleinasien zu erreichen. Finde ich schon ein bisschen humorvoll, wie Gott das Ganze lenkt. Aber Paulus beschwert sich nicht. Nicht ein einziges Mal lesen wir davon, Gott, hey, das ist schon verrückt, ne? Du sendest mich nach Mazedonien und wen erreiche ich? Leute aus Kleinasien. Und er beschwert sich auch nicht darüber, dass er keine Männer trifft. Nein, er sagt es jedem, auch den Frauen. Und das ist für ihn ganz selbstverständlich. Er macht daraus kein Problem. Und man könnte denken, super, Gott macht hier was. Eine Gemeinde entsteht in ihrem Haus. Sie treffen sich in ihrem Haus. Lydia wird getauft und alles super, alles toll. Und Paulus kommt wohin? Ins Gefängnis. Er wird angeklagt wegen etwas, was gar nicht stimmt und kommt ins Gefängnis. Und Paulus, ist der am Boden zerstört? Was macht er? Paulus und Silas kommen ins Gefängnis. Wisst ihr, was er tut? Wie er denkt, wie er drauf ist? Wer weiß es? Lauter! Ja, er singt, ganz genau. Weißt du, Paulus ist mit Silas dort. Und die sind im Gefängnis, wegen eines Vorwurfs, der gar nicht stimmt. Und sie werden mit den Füßen in den Block eingesperrt. Das war kein bundesdeutsches Gefängnis der heutigen Zeit. Das war ein Gefängnis der Römer. Und damit sie auch ja nicht fliehen, werden ihre Füße in den Block festgemacht. Das heißt, das war so ein Holzgestell, wo sie ihre Beine durch und dann wurde das geschlossen und dann konnten die sich nicht mehr bewegen. Mit den Füßen in diesem Block, mit den Beinen im Block, kannst du nicht wirklich sitzen, du kannst auch nicht wirklich liegen, du kannst nicht auf die Seite, du kriegst Rückenschmerzen ohne Ende. Das ist ungemütlich hoch 3. Und so waren die beiden da eingesperrt. Und dann steht es, gegen Mitternacht fingen die beiden an zu singen. Nicht irgendwelche Lieder, sondern sie Loblieder. Sie haben Gott gelobt, hier im Gefängnis, obwohl sie wurden vorher sogar noch geschlagen und dann ins Gefängnis gesteckt. Das heißt, sie hatten vielleicht noch so leicht offene Wunden auf dem Rücken. Durchs offene Fenster kamen vielleicht noch so ein paar Fliegen, die das gut fanden, dass da eine Wunde offen ist. Es ging ihnen nicht gut, rein körperlich. Und trotzdem loben sie Gott, weil sie ganz genau eines wissen. Dieser Jesus Christus, der sie erlöst hat, lebt in ihnen und will und wirkt durch sie. Und sie verzweifeln nicht. Das muss Gott hier aus dem Ruder gelaufen sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir im Gefängnis sind. Das machen sie nicht. Sie singen Loblieder mitten im Gefängnis. Und Paulus wusste nicht, was gleich geschehen würde. Wir als Bibelleser sagen, ja klar, hat der Loblieder gesungen, ne? Gleich würde er befreit werden. Das wusste Paulus nicht. Paulus hat Loblieder gesungen in dieser Situation. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dir ein Unglück passiert oder du meinst es eigentlich gut und denkst, du tust genau das Richtige für Gott und vielleicht ist es ja auch so genau das Richtige für Gott und dann kommt's dicke und du denkst dir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann war das wohl nicht von Gott, wenn jetzt das passiert. Nein, diesen Gedanken hat Paulus nicht. Er weiß, Gott entgleitet gar nichts. Und auch wenn ich jetzt im Gefängnis bin, dann bin ich halt im Gefängnis. Und trotzdem ist dieser Gott immer noch mein Erlöser. Und deswegen kann ich ihm auch hier ein Loblied singen. Auch im Gefängnis. Auch wenn meine Pläne gerade durchkreuzt werden. Ich bin gespannt drauf, was Gott daraus macht. Und er singt Loblieder. Und dann kommt das Erdbeben. Es ist kaputt. Mit einmal das ganze Gefängnis, die Mauern stürzen ein. Paulus und Silas, aber auch die anderen Gefangenen, kommen nicht zu Schaden. Aber die Mauern sind kaputt, die Fesseln sind gelöst. Und jetzt kommt das große Wunder. keiner haut ab. Also ich weiß nicht, was würdest du machen, wenn du im Gefängnis bist und die Mauer bricht kaputt? Wäre doch eine gute Gelegenheit zu fliehen, oder? Also für Paulus, für Silas, sie könnten weiter das Evangelium verkündigen, nach dem Motto, der Zwischenstopp im Gefängnis ist vorbei, wir können wieder raus, ab auf den Marktplatz, Jesus verkündigen, wow, super, danke Herr. Und die anderen Gefangenen sowieso, die könnten auch abhauen, aber keiner macht's. Sie sind da. Das heißt, auch die Mitgefangenen haben diese Loblieder von Paulus und Silas gehört und mit einmal kommt dieses Erdbeben und ihnen wird irgendwie klar, wie weiß ich nicht, das muss was Besonderes gewesen sein. Da hat Gott gewirkt. Und dann kommt der Gefängniswärter. Er kriegt das Erdbeben auch mit, logischerweise, schaut nach und sieht, dass die Gefängnismauern kaputt sind und will sich selbst umbringen. Weil ihm war klar, alle Gefangenen sind geflohen, weil Gefangene nutzen jede Gelegenheit zu fliehen. Das war für ihn klar. Und dann sind die noch da. Nee, Paulus sagt dann, halt, bring dich nicht um, mach's nicht. Wir sind noch alle da. Denn ein Gefängniswärter damals, ob er Schuld hatte oder nicht, war vollkommen egal. Wenn die Gefangenen weg sind, das war seine Verantwortung. Und dann war er dran. Und da war Todesstrafe drauf. Das war das Problem. Und dann hat er gesagt, nee, diesen öffentlichen Prozess will ich nicht, da bringe ich mich lieber gleich um. Und Paulus sagt, lass es sein, wir sind noch alle da. Und das war in den Augen des Gefängniswärters das größte Wunder. Nicht, dass die Gefängnismauern kaputt waren, dass die Gefangenen nicht abgehauen waren. Das war das größte Wunder. Und hier sehen wir, Gott hat gewirkt. Durch Paulus und Silas, weil sie einfach einen so tiefen Glauben hatten, dass sie sagten, dies alles hier, egal was hier passiert, ist Gott nicht aus dem Ruder gelaufen. Unser Gott ist es immer noch wert, angebetet zu werden. Auch in den schlimmsten Situationen kann ich Gott anbeten. Und ich tue es auch. Und das hat Wirkung auf seine ganze Umgebung, auf die Gefängnisinsassen, dann auch auf den Gefängniswärter, der mit einmal sieht, hier hat Gott gewirkt. Das ist unmöglich, dass Insassen eines Gefängnisses nicht fliehen. Und so kam er zum Glauben. Er fragte nur, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und super, eine weitere Gemeinde entsteht im Haus des Gefängnisaufsehers. Paulus und Silas, die hauen dann ab und gehen gleich weiter, weil die Leute aus Philippi wollen ihn da nicht mehr haben, die Verantwortlichen. Aber er geht weiter nach Thessalonik. Und auch da wird eine Gemeinde gegründet. Auch da ist Widerstand und die Leute sind gegen ihn. Aber Gemeinde entsteht. Und das ist das Gewaltige. Gemeinde entsteht durch die Verkündigung, durch unser Leben, durch Gott, der in unserem Leben wirkt. Da passiert es auch noch heute. Evangelium wirkt auch durch deine Verkündigung. Krasse Ansage, oder? Du kannst dich jetzt nicht zurücklehnen und denken, das geht mich alles nichts an. Das Evangelium wirkt durch deine Verkündigung. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hat Gott so gewollt und gesagt. Jesus sagte, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Markus 16. Und Paulus hat gesagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Römer 10. Eigentlich könnte man auch sagen, dass demnach kommt der Glaube aus dem Gehörten und das Gehörte aus Gottes Wort. Das hier genannte Wort meint beides. Man kann sagen Verkündigung oder Gehörtes. Also der Sprecher und der Hörer gemeinsam sind hier gemeint, haben Verantwortung. Schauen wir uns Paulus an. Sie waren da und ließen sich von Gott leiten. Ging nach Mazedonien, ging nach Philippi. Lydia bekehrte sich und dann die ganze Geschichte im Gefängnis. Paulus verkündete das Evangelium den Menschen, die Gott ihm in den Weg stellte. Ob das Lydia war, der Kerkermeister, die Leute im Gefängnis, da wo er war, verkündet er das Evangelium. Ich habe ja schon gesagt, wir haben einen behinderten Sohn. Und früher war es so, dass meine Frau öfters mit unserem Sohn nach Hamburg gefahren ist, weil da ein guter Schuhmacher gewesen ist. Ein orthopädischer Schuhmachermeister. Und dann saß sie im Zug mit unserem Sohn. Und da kam ein sehr tätowierter Mann und setzte sich zu ihr ins Abteil. Und dieser Mann war sehr unfreundlich und machte so alle möglichen Leute an, auch die Schaffnerin, die er zur Schnecke machte. Und meine Frau holte dann ihre Bibel raus und begann zu lesen und hoffte irgendwie, dass das Ganze jetzt nicht katastrophal wird mit diesem Mann. Und sie begann in der Bibel zu lesen. Und dann sprach genau dieser Mann sie an und sagte, ob sie denn eine Katholikin wäre. Und damit begann das Gespräch. Und es wurde ein circa 20-minütiges Gespräch über das Evangelium. Und dann wollte er plötzlich nicht mehr darüber sprechen. Und sofort sprach meine Frau nicht mehr darüber. Und bevor sie aussteigen musste, weil jetzt die Station war, wo sie mit unserem Sohn aussteigen musste, da bot sie ihm noch eine evangelistische Schrift an. Und dann hat er gesagt, normalerweise nehme ich sowas gar nicht an. Aber weil Sie vorhin so freundlich waren, nehme ich es an. Und ich werde es mir auch durchlesen. Und wir wissen nie, was aus irgendeiner Begegnung wird. Lassen wir Gott doch mal wirken. Meine Frau spricht normalerweise nicht mit solchen Menschen. Aber der Herr hat ihr diesen Mann, der übrigens in der Unterhaltung auch gesagt hat, er betet die germanischen Götter an, diesen Mann hat Gott ihr in den Weg gestellt. Und so hielt Paulus eben in Philippi eine Frauenstunde, was er vorher noch nie gemacht hatte. Aber hey, wenn Gott das so führt, dann mache ich das. Dann tue ich das halt. Und dann die Geschichte im Gefängnis. Und danach sind sie nach Thessalonik. Dort gab es eine Synagoge in Thessalonik. Menschen kamen zum Glauben, Gemeinde entstand. Und aus Neid haben führende Juden das Volk aufgewiegelt, sodass Paulus und seine Begleiter auch Thessalonik wieder verlassen mussten. Aber hey, in Thessalonik war jetzt eine Gemeinde, innerhalb weniger, vielleicht nur 2 Wochen entstanden. Und im 1. Thessalonikerbrief blickt Paulus nochmal darauf zurück. Und er schreibt in Kapitel 2 im 1. Thessalonikerbrief, ab Vers 3, denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Paulus benutzt hier das Wort Ermahnung, Ermunterung, hier übersetzt mit Verkündigung. Paulus ermuntert, ja drängt und ermahnt den Menschen, doch an Jesus Christus zu glauben, damit sie nicht verloren gehen, damit sie erlöst werden. Paulus ist mit Haut und Haar dabei. Er setzt sich voll ein, wenn es ums Evangelium geht. Und auch hier sehen wir, Gott wirkt durch die Verkündigung von Paulus. Und das können wir auch auf uns übertragen. Er wirkt auch durch das, was wir sagen. Verkündigung heißt nicht nur, jemand steht an der Kanzel und redet. Verkündigung ist auch, wenn du ein Zwiegespräch mit deinem Nachbarn hast. Das ist auch Verkündigung, wenn du da Jesus Christus von ihm weitersagst. Wir hatten mal eine befreundete Familie, also sie ist immer noch befreundet mit uns, wo die Frau sich schon recht früh bekehrt hatte. Aber der Mann alles mit Jesus total ablehnte. Er verbot seiner Frau den Besuch im Gottesdienst. Daraufhin begannen wir Spieleabende mit diesem Ehepaar über mehrere Jahre. Wir nahmen ihn immer mit hinein bei Geburtstagsfeiern. Er war immer mit eingeladen. Und über die Zeit hat er gemerkt, die mögen mich auch, wenn ich mich nicht bekehre. Als sie umzogen, waren wir selbstverständlich als Helfer dabei. Und dann passierte es. 2 seiner Freunde starben ganz plötzlich hintereinander. Noch bevor sie überhaupt 40 waren. Und das war für ihn außerhalb seiner bisherigen Denkweise, wie in dem Alter kann man sterben. Und dann machte er sich Gedanken darüber, was ist mit mir, wenn ich sterbe? Und dann hat er noch, sie suchten halt dann einen neuen Ort, ein Haus, was sie kaufen könnten. Und die Maklerin, die sie dann schlussendlich aussuchten, dass sie ihnen ein Haus besorgt, war Christin. Und die, von da hat er auch nochmal das Evangelium gehört. Und dann hat er sich bekehrt. Aber hätten wir nicht jahrelang den Kontakt gehalten, wäre das vielleicht nicht passiert. Die nächste Voraussetzung für das Wirken des Evangeliums ist, Evangelium wirkt, wenn du Nachahmer und Vorbild bist. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 1, die Verse 2 bis 10, wie sein Besuch dort war. Und er schreibt, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Und so weiter und so fort. Wir sehen hier, dass Paulus betet für sie. Und er dankt Gott für das, wie sie ihren Glauben leben. Also sind sie Vorbild für ihn, obwohl sie ja durch ihn zum Glauben gekommen sind. Dann wieder sagt er, erinnert euch daran, als ich unter euch war, wie wir gewesen sind. Meine Mitstreiter und ich, wie wir zu euch waren, um euretwillen. Und dann sagt er, sie sind Nachahmer geworden von dem, wie Paulus ist. Sie haben Paulus nachgeahmt und sagt, jetzt seid ihr sogar wieder Vorbilder für andere. Für wen bist du? Ein Vorbild? Und wer ist? Und hast du Vorbilder für dich? Wo du sagst, jo, da will ich, will einfach Gemeinschaft mit demjenigen haben, weil der ist im Glauben viel weiter. Und da möchte ich noch wachsen. Da kann ich lernen. Und wiederum, für wen bist du ein Vorbild? Das ist das, was die Bibel so Jüngerschaft auch nennt, dass wir selber lernen bei anderen, die weiter sind als wir und dass wir anderen weiterhelfen, die noch nicht so weit sind. Davon schreibt Paulus hier. Und dann schreibt er hier auch noch, von euch aus, in Vers 8, ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Die Thessaloniker sind durch, indem sie Paulus nachahmten, sind sie Verkündiger des Evangeliums in der ganzen Gegend geworden. Sei ein Vorbild, sei aber auch ein Nachahmer. Was ist das für eine Beschreibung von der Gemeinde in Thessalonik? Paulus ist voll des Lobes über diese Gemeinde. Er sieht ihre Werke im Glauben, ihre Bemühungen in der Liebe, ihr standhaftes Ausharren an den Herrn Jesus. Sie sind ihm ein Vorbild. Und er war für sie ein Vorbild. Genial. Und sie sind Vorbilder für alle Gläubigen in Griechenland. Sind wir? Bist du bereit, ein Vorbild zu sein für andere? Hast du ein Vorbild? Das Ehepaar, das uns damals zum Glauben geführt hat, damals, vor über 30 Jahren, ist uns zum Vorbild damals geworden. Und wir dachten, ja, so wie die glauben, so wollen wir auch glauben. Sie sind uns mit unwahrscheinlich viel Liebe begegnet. Und gleichzeitig sahen wir, dass sie aus der Liebe Gottes lebten. Unsere Verlorenheit war ihnen nicht egal. Wir waren keine Bekehrungsziele, keine Missionsopfer für sie. Sie haben uns als Menschen gesehen, die von Gott geliebt sind und die diese Liebe noch nicht kannten. Und sie gönnten uns von Herzen diese Liebe. Und so wollten meine Frau und ich auch werden. Und wir denken, dass wir noch lange nicht da angekommen sind, wo die beiden damals waren. Aber inzwischen ist es so weit gekommen, dass die sagen, wir sind Vorbilder für sie geworden. Haben sie uns schon gesagt. Was heißt das, ein Vorbild zu sein? Was bedeutet das für Paulus? Im 2. Thessalonikerbrief, nicht im 1., im 2. Kapitel 2, Vers 7, Da schreibt Paulus, wie er war und seine Mitstreiter. Dort steht, wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr seid selbst Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Paulus benutzt hier Bilder aus der Familie. Wie Vater und Mutter hat er sich um die Menschen hier gekümmert und sich ganz aufgeopfert für die Thessaloniker. Und da ist die Frage, sind wir solche Vorbilder? Bin ich es? Bist du es? War es Erster? Dann habe ich mich eben verschrieben. Entschuldigung. Vielen Dank. Also es war eigentlich Erster und nicht Zweiter Thessaloniker. Da habe ich einen kleinen Fehler in meinen Notizen. Verzeiht mir. Sind wir solche Vorbilder? Wenn wir das lesen, was Paulus da schreibt, er war, glaube ich, nur circa 2 Wochen in Thessalonik, bevor der Mob da ihn rausgeworfen hat. Und in diesen 2 Wochen, von denen schreibt er genau dieses hier. Er war wie eine stillende Mutter. Er war wie ein liebender Vater. Und er hat ermahnt, ermutigt, Tag und Nacht gearbeitet. Er hat sich voll und ganz mit allem, was er ist, in sie investiert. Evangelisation, Mission war für ihn nicht, oh ja, ja, wir missionieren, wir evangelisieren. Das machen wir immer, Samstag, 15 Uhr bis 17.30 Uhr in der Fußgängerzone. Nein, das war für Paulus nicht so. Für Paulus war es sein Leben. Das war für ihn er konnte gar nicht anders. Und davon haben wir uns in unserer Welt ziemlich weit entfernt, in unserer christlichen Welt. Es sollte eigentlich so sein, denn es geht ja wirklich ums ewige Leben unseres Gegenübers. Und nochmal so nebenbei erwähnt, Paulus war noch nicht mal ein Vollzeitler in diesem Augenblick. Er schreibt, er hat auch gearbeitet, um ihnen nicht zur Last zu fallen. Das heißt, er hat dann noch irgendwo rumgejobbt, um Einnahmen für sich zu haben, von denen er leben konnte. Er war Zeltmacher. Und die letzte Voraussetzung, damit das Evangelium wirkt, ist deine Bereitschaft zu Konsequenzen. Was darf es dich kosten? Was bist du bereit, aufs Spiel zu setzen? Ist die Frage. Für Paulus, wie ich schon sagte, war das kein Hobby. Für Paulus war es das Leben. In den Philippern schrieb er einmal in Philipper 1,21, für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Paulus ist laut Römer 1, Vers 1 ein berufener Apostel und ausgesondert für das Evangelium. Und er schämt sich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Paulus duckt sich nicht. Auch wenn es hart auf hart kommt, bleibt er bei seiner Verkündigung. Und er verkündigte in Philippi das Evangelium. Was passierte? Er kam ins Gefängnis, er wurde geschlagen, seine Füße kamen in den Block. Er hätte Gott anklagen können, er tat's nicht. Er sang Loblieder, zusammen mit Silas. Und er wusste, Gott ist der Allmächtige, auch hier. In Thessalonik gab's schon wieder Schwierigkeiten, nach 2 Wochen kam schon der Mob und sie wurden rausgeschmissen aus der Stadt. Und wir lesen trotzdem, Gott wirkt. Das Evangelium breitete sich im ganzen Römischen Reich aus. Wir lesen aber gleichzeitig auch von Gefängnis, Hinrichtung, Schlägen, Steinigung und so weiter. Mit dem Evangelium ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, wir verkündigen die gute Botschaft, das Evangelium, aber die Leute finden sie nicht immer gut. Und es gibt Widerstand. Und ich sag's mal, wenn du mit offenen Augen die Medien dir in den letzten Monaten angeschaut hast, dann merkst du, dass Christen ins Schussfeld geraten. Mit einmal heißt es von wegen, mit Jesus gegen die Demokratie. oder nach dem Motto, die Rechten bei den Christen und so etwas alles. Es wird verrückt gemacht. Da hat jetzt irgendein Fußballer mal gebetet und mal Gott gedankt dass sie gesiegt haben in dem Fußballspiel. Und dann wird das medial in den normalen Medien für ein ganz großes Problem erklärt. Das geht aber gar nicht. Als aber zwei Jahre vorher ein Moslem das ähnlich gemacht hat, da haben sie es alle bejubelt und nicht für schlimm gefunden. Ja? Da mit dem Beten, das stimmt, da hast du recht. Aber da gab es noch eine Szene kurz vorher, wo er aufgrund des Sieges sich sozusagen bildlich sozusagen seine Krone abgenommen hat und Jesus vor die Füße gelegt. Das heißt, da hat er natürlich auch gedankt, nicht ich bin hier der gute Fußballer, sondern mein Herr, der mir diese Fähigkeiten gegeben hat, so gut Fußball zu spielen. Also das sind zwei Dinge, die aber der gleiche Fußballer gemacht hat.
Ja, das stimmt.
Ich weiß, die haben einfach nur gemeinsam gebetet. Mecha oder so, fragt mich nicht, ich kann ihn nicht aussprechen. Es ist auf jeden Fall, ja, wie das ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Aber ein sympathischer Typ, aber trotzdem kann ich den Namen nicht aussprechen. Ja, auf jeden Fall, es können Schwierigkeiten auftreten. Und wenn du als Christ klar das Evangelium verkündigst, kriegst du Widerstand.
Das ist aber auch größtenteils neben dem Frauenfußball, weil da viele lesbische Frauen dabei sind. Deswegen wird das jetzt zu Thema.
Aber jetzt hier bei der Fußball-Weltmeisterschaft, da war doch nichts mit Frauenfußball gewesen, oder? Doch?
Nee, aber dadurch ist das Christentum so der
Vordergrund. Ach so, ja, das kann sein. Aber die Muslime finden das auch nicht gut. Also.
Ja, da wurde nämlich auch eine, die sich als Christin geoutet hat, die wurde ausgeschlossen von der Frauenfußball.
Ja, das ist katastrophal. Darf man keine persönlichen Ansichten mehr haben. Gut, also mit dem Evangelium ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Leider. Wir hätten das gerne, dass das einfach alles immer nur toll ist und dass Gott uns aus jeder Gefahr auf jeden Fall immer errettet. Aber das hat er nicht versprochen. Er hat nur gesagt, er ist mit uns. In Damaskus, vor Damaskus, als Jesus ihm begegnet, wird Paulus klargemacht, er wird viel für Gott leiden müssen, viel für Jesus leiden müssen. Und Jesus hat es auch klargemacht in Lukas 14, 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Also, es ist anstrengend, es kann gefährlich sein und wir werden Leute haben, die das gar nicht gut finden, die uns entgegenstehen. Nimmst du dann das Evangelium ernst und verkündigst es, dann wirst du zwei Dinge erleben, Widerstand und Bekehrung. Beides. Du wirst erleben, dass Menschen sich bekehren von der Finsternis zum Licht und du wirst einfach nur Gott danken für die Wunder, die du siehst. Und du wirst Widerstand erleben, vielleicht sogar auch mal verhaftet und wirst vielleicht sogar deinen Job verlieren, weil das, was du tust, das passt nicht in die Firma. Also etwas kann passieren. Beides. Du wirst beides erleben. Und bist du bereit, fürs Evangelium alles zu riskieren? Ich war einmal nicht bereit, für meinen Chef zu lügen. Und ich wurde gekündigt. Aber hätte ich dann noch in den Spiegel sehen können? Wäre ich dann noch ein gutes Zeugnis gewesen? Nein. Es kann hart werden, wenn man das Evangelium ohne Kompromiss verkündigt. Wenn du sagst, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist, dann wird das als Hetze gegen andere Religionen gesehen. Wenn du darauf beharrst, dass Gott nur zwei Geschlechter gemacht hat, dann bist du transfeindlich oder rechts. Wenn du die Ehe so siehst, wie Epheser 5 sie beschreibt, dann bist du entweder ein Frauenunterdrücker oder ein dummes Hausmütterchen. Die Gesellschaft feindet dich an, weil du in Gott und seinem Wort ein Fundament hast. Dann bist du fundamentalistisch. Ja, und wenn das der Grund ist, weil halt Gott mein Fundament ist und Gottes Wort, dann bin ich in dem Sinne ein Fundamentalist. Aber nicht in dem Sinne, dass ich dafür irgendjemanden umbringen würde. Das nicht. Aber ich habe ein Fundament. Und wenn du bereit bist, das auf dich zu nehmen, dann kann das Evangelium wirken. Wie ich vorhin schon sagte, auch bei mir auf der Arbeit haben sich alle lustig gemacht über meinen Glauben. Aber wenn man zu viert, zu zweit war, dann gab es nicht einmal Gespräche. Und die Gespräche hat es nur gegeben, weil ich mich geoutet habe als Christ. Sonst hätte es die nicht gegeben. Evangelium wirkt durch deine Bereitschaft zu Konsequenzen. Und ganz ehrlich, in Deutschland verlierst du schlimmstenfalls deinen Arbeitsplatz. In anderen Ländern verlierst du noch viel mehr. Wie gesagt, die Bierflasche war schon das Gewalttätigste, was mir passiert ist. Und sie traf noch nicht einmal. Amen.